Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hallo und herzlich willkommen. Heute wieder mit unserem Popkultur-Wochentalk. Drei Menschen sprechen über drei Themen, die sie in dieser Woche beschäftigt haben. Und ich freue mich sehr, dazu zwei geschätzte Menschen aus unserer Redaktion begrüßen zu dürfen. Nämlich zum einen Kollegin Ramona Westhoff, Redakteurin und Moderatorin. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Und Hagen Terschüren, Redakteur, Autor und Experte für Pop- und Netzkultur. Und uns in dieser kommenden Stunde leider nur per Leitung zugeschaltet, aber immerhin willkommen, Hagen.
Hallo.
Eine kleine Warnung vorab, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir werden in dieser kommenden Stunde zum Beispiel über explizite Sprache und sexuelle Inhalte in Musiktexten sprechen. Und es geht um Fetische. Es wird also sicher nicht ganz jugendfrei. Wir fallen mal gleich mit der Tür ins Haus. Wenn Frauen über Sex singen, dann scheint das bei vielen längst nicht so okay oder kultig zu sein, wie wenn Knaben das tun. Das jedenfalls suggeriert jetzt eine Debatte, die gerade in der Gen Z tobt. Das jüngste prominente Beispiel, das hast du uns mitgebracht, lieber Hagen. Erzähl mal.
Genau, es geht um das Lied Deutschland von Shiago und Ikimel. Shiago ist ja seit Friesenjung letztes Jahr, was mit Otto zusammen war, so der Newcomer im deutschen Hip-Hop, so Rap auf Techno-Beats, schneller Rap auf Techno-Beats. Ikimel macht sehr ähnlich klingende Musik, also auch Techno-Beats, schneller Rap. Aber das Lied ist sexuell ziemlich explizit. Nicht nur das, es geht auch viel um Drogen und da gibt es eine sehr große Diskussion drum und zwar nicht um den Drogenpart, sondern weil die Sängerin oder die Rapperin Ikimel sagt, ich muss das jetzt einfach mal wörtlich zitieren, wie ihr sagt, das ist nämlich, doch warum, Shiago fragt, doch warum schaust du mich jetzt an mit diesem Blick?
Ich würde vorschlagen, wir hören das mal, wir hören das einfach mal, das ist noch viel schöner. Also ich meine, du kannst es auch für uns singen, aber ich finde, wenn sie es singt, ist es vielleicht noch authentischer.
Ey, oh Iki, fetzen wir eine Kleine?
Nee, Agu, eine Fette oder keine?
Doch warum schaust du mich jetzt an mit diesem Blick?
So guck ich immer, wenn ich will, dass man mich fickt.
Ja, so, ne?
Und, genau, das ist explizit, aber mich wundert, dass da wirklich auf TikTok, wo die beiden auch drüber groß geworden sind, ist so eine ganze Debatte darüber entbrannt, wo ganz viele Kritikerinnen, tatsächlich sehr viele Frauen auch gesagt haben, vielleicht sind sie zu prüde, aber sie finden das zu krass. Und das fand ich beeindruckend in der Welt vom Hip-Hop, wo es ja durchaus auch öfter um Sex geht und zwar auch um sehr viel explizitere Beschreibungen als so gucke ich, wenn ich will, dass man mit mir schläft. So, sie hat ja nicht mit mir schläft gesagt, aber das ist ja jetzt das ist ja jetzt keine Formulierung, wo man sagen will, da geht es jetzt um die total verrückten, ausgefallenen Fetische, die besprochen werden und so weiter. Und trotzdem ist da so eine ganze Debatte losgetreten worden. Und das hat mich gewundert, weil wir ja vor 15 Jahren ungefähr schon mit Lady Bitch Ray, der Rapperin, eine ganz ähnliche Debatte hatten. Und anscheinend ist es immer noch ein Thema, wenn Frauen in Popkultur über ihre eigenen sexuellen Bedürfnisse reden.
Ich finde total faszinierend, dass du das Wort Ficken noch nicht mal sagen willst, wenn du drüber sprichst, weil das sagt natürlich, dass die Wortwahl total krass ist, aber der Satz an sich ist ja total harmlos, also vollkommen richtig, sie sagt einfach nur, sie hat gerne Sex. Und ich habe, bei Lady Bitray gibt es deutlich krassere Texte, wo man ein bisschen rot wird beim Lesen. Aber das ist ja wirklich einfach nur ein Satz, wo eine junge Frau sagt, sie findet Sex gut.
Also da möchte ich sofort widersprechen. Ganz ehrlich, das darf ich, wäre ich ja jetzt auch hier so kurz vor der Rente. Nein, das ist totaler Unfug. Ich glaube, das hat noch nicht mal was mit dem Alter zu tun, weil es ja sogar, glaube ich, aus der Ikimel-Fanbase auch einige gibt, die sagen, da gibt es so ein paar Zeilen, die sind so etwas irritierend. Ich finde gar nicht so sehr die, die wir da gerade gehört haben, so strange, sondern ehrlich gesagt, wenn wir nochmal einfach eine Zeile weiterhören.
Deutschland säuft krank, Westen oder Osten, alle Atzen natzen.
Alle Fatzen rotzen, Deutschland säuft krank, niemand hier ist trocken. Hol den Sekt raus, Papi, und dann lass es poppen.
Also hol den Sekt raus, Papi, und dann lass uns poppen. Ich meine, um Ikimel gibt es, glaube ich, total viel Streit gerade. Klar, sie ist laut, sie ist obszön, sie ist selbstbewusst, sie ist frech. Das ist ja alles erstmal cool, aber ich bin halt ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ob solche Zeilen, wie die da eben gehörte, noch unter die Rubrik Selbstermächtigung fallen oder einfach wirklich nur so billigste Schulmädchen-Objektfantasien bedienen. Und das ist irgendwie das, was mich hier so fremdeln lässt mit dem Text.
Aber was ich daran so interessant finde, also das kann man natürlich alles so lesen, das verstehe ich auch, aber gerade diese Formulierung mit dem Papi, das ist im deutschen Rap, da gibt es wieder zum Beispiel von Shindy, dem Rapper, gibt es solche Hooks wie Papi Pap kommt im Mercedes-Drop-Top. Also das ist dann wieder eine Formulierung, die im Rap üblich ist. Und das ist, ich finde das dann merkwürdig, dass sie ja über ihre eigenen Bedürfnisse rappt, während die Männer ganz oft darüber rappen, was sie gerne mit Frauen machen würden. Und ich finde das dann komisch, dass die Unterhaltung jetzt bei Icky Mel so losgeht. Vor allem, weil die Texte ja mal, die sind ja offensichtlich nicht jugendfrei. Also da geht es sehr viel um sehr expliziten, harten Drogenkonsum, ums Feiern gehen. Und da denke ich dann wirklich, da ist ja klar, wer die angesprochene Zielgruppe ist.
Ja, aber interessanterweise, wir hatten das auch hier gerade in der Redaktion, als wir das nochmal gemeinsam gehört haben, wahrscheinlich ist es auch diese helle Stimme, die einen so triggert und wo man wirklich denkt, ey, da werden halt diese Schulmädchenfantasien so komisch bedient. Ne? Ich meine, warum, das ist ja jetzt nicht ihr Problem, sie hat halt diese Stimme und dann ist es wieder das Außen, was da irgendwie mit ihr, mit den schrägen Vorstellungen kommt. Aber ich bleibe dabei, also ich irgendwie so richtig da als reinen Akt der Selbstermächtigung kann ich das nicht wirklich lesen. Und aber Ramona, was ich bei dir nochmal so interessant fand, dieses mit dem Ficken, ne, das kommt nämlich auch nicht erschwerend dazu. Es geht ja irgendwie für mich auch so akustisch nicht so um Spaß haben. Das hat überhaupt nichts zu tun mit wow, sensual, geschweige denn romantischem Liebe machen oder so, sondern das ist eine eisenharte körperliche Bedürfnisbefriedigung.
Ja, das stimmt. Also sexy ist es null. Wenn ich das höre, da geht bei mir gar nichts. Aber ich finde interessant, dass man diese Begriffe benutzt. Mhm. Also ich höre auch hin, wenn jemand Ficken sagt in einem Song und das funktioniert bei mir gut, ne, mit der Aufmerksamkeit. Aber das stimmt, also besonders sexy ist das jetzt nicht.
Aber ist das nicht auch wieder, dass man dann Bild auf die Frauen setzt, dass die sexy sein müssen? Also 1989, einer der größten Hits von den Nine Inch Nails war Closer.
Das haben wir gerade auch nochmal gehört.
Fuck You Like an Animal ist.
Also, Entschuldigung, aber das ist auch Special Interest Hang. Also bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte lauschen Sie nochmal diesen Schlager und gucken Sie sich das Video dazu nochmal an. Das ist auch schon sehr speziell, glaube ich, was erotische Vorlieben betrifft. Ich finde interessant, Blumfeld haben mal so
er
schön gesagt.
Gemacht.
Blumfeld singen ja so schön, lass uns nicht über Sex reden. Tokotronic haben mal gesagt, dass man nicht gut auf Deutsch über Sex singen kann. Ich frage mal so ganz naiv, fallen euch auf Deutsch eigentlich Passagen ein, wo über dieses Thema gesungen wird, explizit gesungen wird? Sagen wir jetzt mal, egal ob von Männlein oder Weiblein, wo das irgendwie gut klingt. Also ich komme sofort auf Roland Kaiser, eine Nacht das Wort begehren, buchstabieren. Aber fällt euch was ein?
Ich hab da viel drüber nachgedacht. Mir sind gute Beispiele auf Englisch eingefallen.
Ja.
Auf Deutsch tatsächlich, ich habe zufällig meine Masterarbeit über Lady Betray geschrieben.
Ach,
das heißt,
guck.
Ich habe viel im Büro gesessen und diese sehr, sehr, sehr expliziten Texte gehört.
Okay.
Funktioniert bei mir ein bisschen, aber das ist natürlich sehr explizit und sehr überspitzt. Ne? Also wer das jetzt hört und Lady Betray nicht kennt, ist es so, es geht so sehr um Körperteile.
Mhm.
Das hat ein bisschen funktioniert, aber vielleicht auch, weil ich sie als Person sympathisch finde.
Ja. Und wenn wir aufs Englische gucken, fangen wir erstmal beim Englischen an.
Billie Eilish Lunch zum Beispiel, das finde ich ein super Song.
Ah, das müssten wir natürlich jetzt mal eigentlich eingespielt
haben. Es geht darum, dass sie gerne eine Frau zum Mittagessen vernaschen würde.
Mhm.
Und dann wird es noch ein kleines bisschen expliziter, aber alles im Rahmen. Der Song läuft auch bei uns in der Rotation, also den kennt man vielleicht.
Okay.
Und den finde ich total schön. Ich finde, da findet sie sehr schöne Wörter für Sex.
Weil mir noch so auch so andere so cheesy Beispiele eingefallen sind, die, glaube ich, auch nichts damit zu tun haben, dass da eine Frau singt. Aber dieses Voulez-vous coucher avec moi, das finde ich auch unterirdisch. Aber zum Beispiel Olivia Newton-John, dieses Let's Get Physical, das finde ich persönlich total charmant, aber das ist natürlich auch nicht explizit, sondern das ist ja irgendwie so komisch um die Ecke gedacht und ist ja fast so eine Art Wortspiel. Und es könnte auch eine Aufforderung zum Gymnastikunterricht sein oder so. Ja?
Ist es das nicht?
Aber noch toller finde ich, glaube ich, mein allerliebster Favorite ist Peaches' Fuck Your Pain Away. Das ist und bleibt, finde ich, einfach eine grandiose Hymne, weil das so eine Art Chiffre dafür wird, wie so Sex irgend so eine Kraft, irgend so eine Energie zurückholen kann, die einem sonst in dieser Welt nur geraubt wird. Ich weiß
aber
nicht,
ist
das
nicht
sensationell.
Auch eher ein guter Song über Sex als ein sexy Song?
Das stimmt. Da ist was dran, ja. Auf jeden Fall.
Und ist er nicht genauso explizit auch? Also ja, das ist ja auch mit dem Fuck Your Pain Away, das ist ja jetzt nicht weniger explizit, als so gucke ich immer, wenn ich will, dass man mich fickt.
Weil das natürlich Englisch ist wieder, ne? Da das ist, gucken wir nicht so schnell hin.
Außerdem singt sie da nicht in der Folge irgendwie und Papi, mach mal den Sekt auf und knickknack, sie wissen schon, also naja, gut. Du hattest auch noch Cardi B ins Feld geführt, Ramona, ne?
Genau, da musste ich als allererstes dran denken bei diesem Icky-Mail-Song, weil zu dem Cardi B-Video zu WAP spricht man es einfach aus und nicht als Abkürzung, ne? Der ist ja auch sehr, sehr, sehr explizit und auch der Titel ist, wenn man den ausbuchstabiert, sehr explizit. Das kann ich, glaube ich, gar nicht sagen um die Uhrzeit, was das heißt. Und da gab es auch unter vor allem Konservativen in den USA einen riesen Aufschrei und es ist aber einfach nur ein sehr sexuelles Rap-Video, wo ich überhaupt nicht verstanden habe, warum das schlimmer ist als alle anderen Rap-Videos.
Das ist ja,
die ähnliche Debatte, die auch Nicki Minaj damals hatte mit Anaconda, ne?
Genau, es ist einfach, es sind Frauen oder eben schwarze Frauen, die sich als sehr sexuell zeigen und eben einfach zeigen, dass sie Lust an Sex haben. Und das ist offensichtlich das Problem.
Ich kenne jetzt mit Nicki Minaj auch dieses Video nicht so, aber Anaconda lässt daraus schließen, es geht auch in beiden Malen so um Schlangen im weitesten Sinne. Und die spielen ja auch in diesen Videos eine sehr zentrale Rolle. Eigentlich eine sehr schöne, also auch für unsere klassisch gebildeten Hörerinnen und Hörer, Analogie zu antiken Mythen und zu allem, was da...
Die ja sexuell auch sehr problematisch sind. Anderes Thema.
Anderes Thema. Ich glaube, wir werden einfach weiterhin einen Blick auf genau diese, ja, auf diese Kunst des in Worte Fassens einer Tätigkeit, die im Deutschen irgendwie noch nicht so richtig gut funktioniert. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir einfach noch ein paar Jahre Übung brauchen und dass die deutsche Popmusik einfach da an der Stelle noch nicht so ganz so weit ist wie englischsprachige Vorbilder. Die Sängerin Lily Allen, die kennt man durch Hits wie Smile oder It's Not Fair. Anfang dieser Woche ist die Britin mit anderen Inhalten in die Schlagzeile gekommen. Und zwar hat sie da bei Instagram Werbung für ihren neuen OnlyFans-Account gemacht. OnlyFans, das muss man wissen, ist eine hauptsächlich pornografische Abonnement-Plattform. Aber Lily Allen scheint hier nicht das zu posten, was wir erwarten. In dem Insta-Clip sind stattdessen kurz ihre nackten Füße neben einem Brunnen zu sehen, dazu eine herzförmige Italienflagge und der Schriftzug La Dolce Vita. Ramona, warum ist das alles mehr als ja nur so ein fröhlicher Italien-Urlaubsgruß?
Also einmal natürlich ein grandioses Wortspiel. Lily Allen verkauft jetzt Fußbilder bei OnlyFans. Und zwar, okay. Und zwar hat sie in einem sie hat einen Podcast, mit dem sie zusammen mit einer langjährigen Freundin macht und da ist das so ein bisschen als Quatschidee entstanden, weil man sie darauf hingewiesen hat, dass sie sehr, sehr schöne Füße hat.
I don't care. I don't feel like it is sexual. How it is received is another thing altogether. And let me just tell you something. I'm finding this actually quite empowering because having been like very sexualized from a very early age and literally everybody else in the process profiting from that sexualization, it's actually really fun to be like in power and in control of something that I find so silly and my feet.
Interesting spin, yeah.
And I'm really enjoying it.
Interesting spin.
Das hat mehrere Episoden gebraucht, diese Genese. In einer Folge hat sie halt eben erzählt, dass ihre Pediküre-Frau sie darauf hingewiesen hat, dass sie auf der Plattform Wikifeed ein sehr hohes Ranking hat. Das ist eine Seite, wo man die Füße von Prominenten, meistens Frauen, bewerten kann. Und sie hat 5 von 5 Sternen. Und man hat ihr gesagt, dass sie damit sehr viel Geld verdienen kann. Und jetzt hat sie eben als Scherz tatsächlich, halb Scherz, halb Ernst, würde ich einschätzen, diese Seite gestartet, dass sie bei OnlyFans Fußbilder verkauft. Und es hat sie gerade erzählt in diesem Ton, dass sie eben sehr sexualisiert wird von außen, seit sie sehr, sehr jung ist. Und jetzt ist das so eine Art von ihr, das sich wieder anzueignen, weil eben immer andere Leute davon profitiert haben. Und jetzt will sie auch mal selber davon profitieren.
Also wir müssen vielleicht auch noch dazu sagen, dass Wikifeed wirklich so eine Fußfetisch-Website ist. Also da geht es nicht darum, dass Leute irgendwie Füße besonders einfach nur hübsch sind, sondern es ist, glaube ich, schon eine Seite, die doch auch wirklich klar sich adressiert an Leute, die ja so ein sexuelles Interesse an Füßen haben, oder?
Das ist erstmal relativ neutral und da steht dann sowas wie Leute haben schöne Zehen oder ein sexy Spann oder sowas. Mhm. Oder Robert Habeck hat sexy deutsche Füße.
Also es gibt auch männliche Füße.
Es gibt wenige männliche Füße, es gibt eine extra Seite für männliche Füße, vor allem geht es um Frauen. Genau, also es liest sich alles erstmal sehr neutral, aber klar, es geht vor allem darum, dass Leute das sexy finden.
Ich fand sehr, sehr interessant an diesem Ton von Lily Allen, dass sie ja schildert, wie sie schon viel zu jung sich sexualisiert gefühlt hat, sexualisiert wurde. Also diesen männlichen wahrscheinlich Blick doch einfach schon von seit langer, langer Zeit als sehr unangenehm erlebt hat. Und dieser Umgang mit dem Blick auf ihre Füße, das ist ja jetzt wirklich eine ziemlich raffinierte Art, in die Offensive zu gehen. Oder wie liest du sonst diese Entscheidung?
Ich glaube, für sie ist es keine krasse Entscheidung, sondern es ist ein bisschen lustig einfach für sie. Ne? Aber ich finde es natürlich auch lustig. Das ist auch einfach meine Lust. Also es ist eine lustige Nachricht, wenn man das so liest. Ich finde, da steckt aber einiges hinter. Ne? Ich würde meine Fußbilder nicht im Internet verkaufen. Andererseits findet man von mir aber, glaube ich, auch keine Fußbilder. Also ich habe kein Wikifeed-Ranking. Vielleicht ist es was anderes, wenn diese Bilder eh schon da sind. Und nur weil ich Füße wahnsinnig neutral finde, weiß ich ja, was andere Leute mit den Bildern machen.
Ja, aber Hagen, wie siehst du das?
Genau, was ich daran halt interessant finde, ist, dass sie sich halt quasi fast dadurch mit einem Naturgesetz abgefunden hat, nämlich ich werde sexualisiert werden, dann kann ich es mir auch aneignen, auf eine witzige Weise oder damit Geld verdienen. Aber ich finde, das zeigt auch so ein bisschen, dass man als weiblicher Popstar eigentlich einer Sexualisierung gar nicht aus dem Weg gehen kann, oder?
Das finde ich daran auch sehr, sehr spannend, ne? Dass wir einfach davon ausgehen, wenn du als Frau in der Öffentlichkeit bist, macht irgendjemand Screenshots von deinen Fernsehauftritten, sammelt jemand Fotos von deinen Insta-Posts, wo man deine Füße sieht und stellt das in irgendeinen sexy Zusammenhang. Und das finde ich auch ganz, 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 ganz schlimm, dass wir einfach davon ausgehen, dass das so ist und dass wir schon so sehr davon ausgehen, dass das so eine Art Running Gag geworden ist. Also man macht sich gar keine Gedanken mehr rüber, man beschwert sich gar nicht mehr drüber, sondern es ist so und es ist ein bisschen lustig.
Ich bin irgendwie noch nicht so ganz bei euch. Zum einen, ich glaube, also ich bin mir unsicher, wie schlimm ich das finden soll, wenn man Füße sexualisiert.
Das überhaupt nicht. Ich finde ungefragt, Körperteile von Leuten in der Öffentlichkeit zu sexualisieren.
Weil, also das Begehren, ich glaube, da sind wir uns alle einig, nimmt bekanntlich wunderliche Wege. Und ich finde auch, natürlich gibt es überhaupt keine zwei Meinungen, wenn Kinder sexualisiert werden, also als Menschen. Es gibt überhaupt keine zwei Meinungen, wenn Nacktbilder auf die Gesichter von Prominenten montiert werden oder andersrum oder KI-pornografisches Material dieser Art generiert, dann ist der Fall, finde ich, auch absolut klar. Aber wenn jemand Hände oder Füße objektifiziert, ist das dann nicht doch vielleicht einfach nur total special interest?
Das an sich Hände oder Füße oder Nasen oder was auch immer sexy finden, finde ich gar nicht das Problem, sondern einfach darum, dass es darum geht, Menschen zu sexualisieren, die dem nicht zugestimmt haben. Also ich würde nicht wollen, dass jemand Bilder von mir in einen sexualisierten Kontext stellt, dem ich nicht zugestimmt habe. Und das ist vollkommen egal, welcher Körperteil das ist.
Ich kenne da auch genug Leute, ich sehe das ähnlich wie Ramona, aber ich kenne genug Frauen, die tatsächlich, wenn sie ihre Instagram-Stories posten, darauf achten, ihre Füße nicht zu zeigen oder extra Emojis drüber zu legen, weil sie das eben nicht wollen, aber das zwangsläufig passiert, wenn man als Frau Füße ins Internet postet, werden die sexualisiert, die bekommen Kommentare über ihre Füße und das ist halt einfach ein Ding der Einvernehmlichkeit. Das Problem ist nicht, Füße sexy zu finden, sondern das nicht einvernehmlich zu machen.
Okay, ihr habt mich überzeugt. Aber wenn es so wie in diesem Fall einvernehmlich geschieht, sprich, wenn es Menschen gibt, die für die Fotos dieser schönen Füße Geld zahlen möchten und ich möchte gerne Geld haben und stelle diese Fotos dann ein bei OnlyFans, dann kann man sagen, why not, oder?
Das ist halt eine Form von Sexarbeit, würde ich sagen. So, da kann man auch verschiedene Sachen zu sagen, aber das ist auf jeden Fall einvernehmlich.
Ja, ich persönlich werde diese Frage mir nie stellen müssen, weil ich solche Senkspreiz, Knick, Plattfüße habe.
Ich guck gleich nach, was dein Ranking ist.
Ziemlich durchmachen werde. Gestern Abend wurden in Berlin die deutschen Podcastpreise gekürt. Aus 900 Einreichungen wurden 11 Gewinner in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. 5 wurden durch Publikumsvoting entschieden. 6 Preise hat eine Jury aus Expertinnen und Experten der Branche selbst vergeben. Was sich mit Sicherheit sagen lässt, in den Jury-Kategorien haben vor allem öffentlich-rechtliche Produktionen doch ziemlich abgesahnt. Das Besondere an dem Preis, Jurypreis und Publikumspreis werden also ja zusammen vergeben. Also große journalistische Produktionen gab es da, die neben Boulevardproduktionen wie Die Pochers ausgezeichnet wurden. Hagen, du hast das alles sehr genau verfolgt. Wie kam dir das da vorgestern?
Genau, ich habe das verfolgt. Ich fand diesen Mix teils ein bisschen wild, weil halt bei diesen Jurypreisen, da hat sich wirklich eine Jury hingesetzt, viel diskutiert, gut begründet dann auch, warum die jeweiligen Podcasts gewonnen haben. Und ich finde auch, Das ging eigentlich auch bei den ganzen Kategorien an die richtigen Podcasts, die da wirklich was Interessantes gemacht haben. Top produziert, sehr interessant, was Neues gemacht. Aber dieser Mix mit diesen Publikumspreisen, den fand ich ein bisschen wild. Zum Beispiel der Publikumspreis für den besten Newcomer. Der ging an den Podcast Copper TS von Tommy Schmidt. Der erfolgreichste Podcaster, den Deutschland hat, der ist jetzt bester Newcomer, weil der hat einen neuen Podcast.
Das ist ein Fußball-Podcast, ne?
Das ist ein Fußball-Podcast. Mhm. Tommy Schmidt kann man von Gemischtes Hack kennen, einer der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland. Und das finde ich dann halt wild. So, das ist halt kein Newcomer, nur weil er einen neuen Podcast hat. Aber der kann natürlich sein ganzes bestehendes Publikum mobilisieren, dafür zu voten. Mhm. Ist das halt komisch.
Ja, wild ist ja jetzt ein Adjektiv, keine Ahnung, ich meine, dafür bekommt er halt viel Aufmerksamkeit, dieser Preis, diese Veranstaltung als solche. Ich kann das erstmal gar nicht so schlecht finden, wenn sich das mischt.
Ich denke, das ist auch ein Hintergedanke, dass man das macht, aber dadurch, die Kategorien wurden immer so verliehen, ein Jurypreis, ein Publikumspreis und dann bekommen halt für die beste journalistische Leistung zum Beispiel Boys Club den Preis, das war ja ein Podcast, der dem ganzen Machtmissbrauch bei Axel Springer nachgegangen ist und dann kommt der Publikumspreis für diesen Pocher Klatsch Podcast und während Oliver Pocher ja auch ganz viel ähnliche Kritik, Sexismus und sowas vorgeworfen wird. Und da entsteht dann so eine Schere, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, diese Gleichsetzung von einem Publikumsvoting mit viel Publikum und einer Jury, die sich da aus bestimmten Kriterien mit befasst hat, da weiß ich dann immer nicht so, man muss sich genau damit befassen, habe ich jetzt einen Jurypreis, wo eine Jury gesagt hat, ja, das ist gut, oder hat er einfach nur ein großes Publikum? Und ich finde, das macht als Konsument oder von außen gucken viel Arbeit, um festzustellen, so ist das ein Podcast, der was für mich ist oder nicht.
Heißt das, du würdest das zeitlich trennen, also zum Beispiel am selben Abend erst die Jurypreise vergeben und dann die Publikumspreise oder an verschiedenen Abenden, damit ich einfach als Podcast-Fan weiß, ob ich da jetzt einen guten Podcast vorgeschlagen kriege oder einen Podcast mit viel Publikum, was ja oft,
genau, also, ich denke,
das kann Überschneidung geben, muss aber nicht. So.
Genau, das würde, glaube ich, schon viel ändern für mich.
Aber dann hast du doch wieder so eine ganz komische Trennung und dann hast du da wieder den High-End-Qualitäts-Podcast, der da gefeiert wird und so ein bisschen blasiert vor sich hin und dann auf der anderen Seite das Populäre. Irgendwie finde ich es auch so ganz charmant, ganz ehrlich. Aber ich würde sehr gerne nochmal mit euch sprechen über die Gewinner grundsätzlich im Hinblick auf das vergangene Podcast-Jahr. Würdet ihr sagen, das waren Leute und Produktionen, die ihr so auch gefeiert hättet?
Ja, ich habe einige von diesen Podcasts gehört und fand die alle gut. Jetzt habe ich natürlich nicht alle Podcasts auf dem Markt gehört und kann nicht sagen, ob es nicht einen gegeben hätte, der das noch mehr verdient hätte. Aber die ich davon kenne, fand ich tatsächlich sehr gute Produktionen mit inhaltlichem Mehrwert und auch interessant gemacht.
Mhm.
Ich fand die Auswahl auch sehr clever. Also ich bin da auch happy mit, wer es dann am Ende geworden ist für die Kategorie.
Lass uns das doch nochmal ganz kurz schildern. Wir hier im Haus sind ja sehr, sehr stolz, dass wir den Preis zum Beispiel für die beste Innovation abgeräumt haben mit unserer Produktion Billion Dollar Apes Kunst Gear NFTs. Das ist die Geschichte hinter dem NFT-Hype und übrigens das Besondere und dafür unter anderem auch dieser Innovationspreis, exzellent und wirklich neuartig soundtechnisch umgesetzt, nämlich in so einer Art 3D-Soundproduktion, wo man wirklich den Eindruck hat, man ist vor Ort, man hat aus ganz unterschiedlichen Ecken diese Geräuschimpressionen. Habt ihr den gehört? Habt ihr den gemocht?
Ich habe den gehört, leider auf dem Fahrrad, deswegen ist bei mir von dem 3D nicht viel angekommen. Ja. Ich höre nur mit einer Seite. Aber ich habe dann streckenweise mal nachgehört, weil das eben so krass produziert ist. Das ist schon abgefahren. Also da wandert der Sound so durch den Kopf und um einen rum zu. Ich als Audio-Nerd finde es total spannend, was man da machen kann in der Produktion.
Genau, ich finde das auch interessant, dass dann so wirklich Hörspieltechnologien dann auch Einfluss in Podcasts finden. Und ich denke, das ist was, wo natürlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch gut dasteht, weil wir haben so Hörspielstudios und dass man das dann ausnutzt und auch ins Internet bringt, finde ich ganz gut.
Beste Recherche gab es für Boys Club, Macht und Missbrauch bei Axel Springer. Das ist ein Podcast, den habt ihr auch, glaube ich, beide gehört und sehr gemocht, ne?
Genau, die gehen so ein bisschen diesen Vorwürfen von Machtmissbrauch bei Axel Springer nach und sprechen auch mit vielen, vielen Betroffenen. Das fand ich ganz interessant, dass einfach so viele verschiedene Stimmen da drin sind über die Folgen. Plus das dröselt das schon auch alles nochmal auf. Also nachdem man den gehört hat, hat man das Gefühl, man weiß sehr gut, worum es geht.
Und besonders schön, glaube ich, da sind wir uns auch einig, fanden wir die Idee des Podcasts, der in der Kategorie Bestes Gespräch gewonnen hat. Das ist Telephobia, ein Podcast-Format vom Bayerischen Rundfunk. Und wir hören mal ganz kurz ein bisschen, wie das klingt.
Ich bin Lea Utz und das ist Telephobia. Der Podcast über diesen einen Anruf, den ihr euch einfach nicht traut.
Wie wird das wohl, mit ihm zu reden? Oh.
Ich habe ein bisschen Angst auch, weil es mich bestimmt aus den Latschen hauen wird heute.
Ich habe keine Worte gerade so richtig.
Es sei denn, jemand hilft euch dabei.
Okay, jetzt bin ich richtig aufgeregt.
Und dieser jemand bin jetzt wieder ich.
Das ist jetzt ein richtiges Abenteuer.
Im Zweifel musst du halt noch ein paar Superkräfte beschwören.
Ich glaube, wir müssen jetzt einbrechen.
Ich glaube auch.
Ich drück da jetzt drauf, okay?
Mein Herz, es macht bubub, bubub.
Ja, dieser eine Anruf, den man schon viel zu lange vor sich her schiebt, das ist ein Format, das ist wirklich unglaublich charmant. Hat euch das überzeugt?
Das ist das eins der wenigen, die ich noch nicht kannte, wo ich jetzt extra nachgehört habe. Ich musste mich ein bisschen durch die Folgen scrollen, um was zu finden, was mir nicht zu unangenehm persönlich ist. Ja. Aber ich habe eine Folge gehört aus dem Arbeitskontext. Es hat mich sehr überzeugt, es fand ich wirklich sehr, sehr, sehr charmant.
Vielleicht nochmal so als kleine Frage auch an dich, Hagen. Wenn du jetzt mit da in der Jury gesessen hättest, für welchen Podcast hättest du persönlich gewotet?
Ich muss sagen, Teurer Wohnen, die haben auch Bestes Skript gewonnen. Das finde ich als Konzept sehr gut, weil einmal dieser ganze Storytelling-Hype in Podcasts, und die haben sich aber ein Thema gesucht. Häufig sind die ja ein bisschen weit weg von den Personen. Also auch wichtige Themen, spannende Recherchen, aber so Teurer Wohnen, ich wohne in Berlin, das ist so, die haben da wirklich ein Problem identifiziert, wo man eine spannende Geschichte erzählen kann, an der ich aber auch persönlich sehr, sehr nah dran bin, als jemand, der ab und zu mal in dieser Stadt eine Wohnung finden muss. Ich glaube, das fand ich genau die richtige Wahl.
Ja, ich weiß nicht, Ramona, wen hättest du gewotet? Wär's bei dir ähnlich gelaufen, wie jetzt hier am Ende dann auf dem Papier stand?
Ich finde, es haben sehr gute Podcast gewonnen.
Wir auf jeden Fall sind sehr, sehr stolz über diesen Preis in der Reihe Innovation. Und ganz nebenbei bemerkt, werte Hörerinnen und Hörer, diesen Podcast, den haben wir natürlich jetzt auch nochmal neu auf unserer Seite verlinkt. Und er ist so unerhört toll inszeniert, dass Sie ihn am besten über die DLF Audiothek hören. Da ist nämlich wirklich dieses Sounderlebnis exklusiv mit eingebaut. Dolby Atmos heißt diese Technik. Ein wirklich irres 3D-Audioerlebnis. Ja, und ich würde vorschlagen, wir tunen uns jetzt mal so langsam ein auf den Sound des Wochenendes. Hagen Teschüren und Ramona Westhoff waren meine Gäste heute hier im Popkultur-Wochentalk. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank.
Ciao.
Gerne.